Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident verlangt Genehmigungserleichterungen in der Medizinproduktindustrie. Teten Präsident Jokowi fordert die Erweiterung des Umstrukturierungsprogramms für die UMKM. Beim ASEAN Summit Giver vermittelte der Präsident seine Ansichten zu dem Problem des Umgangs mit Covid-19. Das Industrieministerium begrüßt die Einführung des Industriegaspreises in Höhe von 6 US-Dollar. Immer noch im Betrieb reduzieren Flugzeuge und Schiffe die Passagierkapazität. Obama unterstützt Joe Biden. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Jokowi hat gefordert, dass der Genehmigungsprozess in der einheimischen Industrie den Produktionsprozess für Medizinprodukte zur Handhabung von Covid-19 beschleunigen werde. Er sagte dies, als er gestern im Merdeka Palace in Jakarta eine begrenzte Sitzung zum Thema Optimierung der einheimischen Industrie für den Umgang mit Covid-19 durch eine Videokonferenz leitete. Daran nahm auch der Vizepräsident Ma'ruf Amin, indonesische Kabinettsminister und Leiter anderer Institutionen teil. Laut Präsident Jokowi sind derzeit 213 Länder von der Pandemie betroffen und alle Länder hätten Schwierigkeiten, die medizinischen Geräte bezüglich Covid-19 zu beschaffen. Der Präsident forderte auch Managementvereinbarungen in Bezug auf den Export und Inlandsbedarf. Der indonesische Präsident Jokowi Dodo priorisiert Wisak Anreise für Klein- und Mittlere Unternehmen UMKM als Sektoren, die 60% zum Bruttoinlandsprodukt BIP beitragen und bis zu 97% Arbeitskräfte aufnehmen können. Dies sagte der Minister für Genossenschaften und Klein- und Mittlere Unternehmen Teten Mas Dugi am Mittwoch, den 15. April, nach einem geschlossenen Treffen im Zusammenhang mit Covid-19 bezüglich der UMKM und der Optimierung der einheimischen Industrie unter der Leitung von Präsiden Jokowi vom Merdeka Palace in Jakarta. Die Landwirtschaftsmaßnahmen seien wichtig, da 99% der Unternehmer in Indonesien im UMKM-Sektor tätig sind, von denen die meisten Kleinstunternehmen sind. Da forderte Präsiden Jokowi laut Teten die Ausweitung des Umstrukturierungsprogramms UMKM-Kredite und außerdem die Aufnahme von Kleinunternehmen in die Kategorie der Empfänger von direkter Geldhilfe BLT. Präsident Jokowi forderte außerdem die Einführung eines Steuerbefreiungsprogramms für die UMKM. Nach der Begleitung des Präsidenten Joko Widodo beim virtuellen ASEAN-Sondergipfel hat die Außenministerin Retno Marsudi erklärt, dass sie bei diesem Treffen die ASEAN-Länder ermutigt habe, zusammenzuarbeiten, um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen. Laut Retno äußerte der Präsident auch einige Ansichten zum Umgang mit COVID-19, darunter die Bedeutung der Zusammenarbeit zur Unterbrechung der Vertriebsketten und die Bedeutung der Verhinderung von Verkehrshindernissen Huaren. Im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Vertriebsketten drängte Präsident Joko Widodo laut Retno auf die Einrichtung eines ASEAN-Protokolls zur Unterstützung der Kontaktbeziehungen. Im Falle des Warenverkehrs betonte er die Bedeutung der Verteilung von Lebensmittelzutaten, Gesundheitsgeräten und Medikamenten, die nicht behindert werden sollte. Außerdem bekräftigte er die Zusammenarbeit der ASEAN-Länder im Zusammenhang mit den Bemühungen zum Schutz der Gesellschaft, erklärte die Außenministerin weiter. Das indonesische Industrieministerium begrüßt die Einführung des Industriegaspreises in Höhe von 6 US-Dollar pro Million metrischer britischer thermischer Einheiten MMBTU, da davon ausgegangen wird, dass dies die Wettbewerbsfähigkeit des Industriesektors steigen und gleichzeitig die Investitionen erhöhen wird. Dies soll das nationale Wirtschaftswachstum ankurbeln. Dies sagte der Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita am Mittwoch, den 15. April in Jakarta. Der Minister hofft, dass der Rückgang des Gaspreises die Produktivität und den Nutzen des einheimischen Manufaktursektors verbessern wird. Dies steht im Einklang mit dem Ziel der Regierung, die Leistung des Nichtöl- und Gasherstellungssektors zu steigern. Zu diesem Zweck bewahre man die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie, einschließlich die Forderung des wettbewerbsfähigen Preises, sagte der Minister weiter. Die Regierung hat die Regeln zur Begrenzung des öffentlichen Verkehrs während der großen Sozialbeschränkungen PSBB festgelegt. Diese stehen in der Vorschrift des Verkehrsministers Nummer 18 von 2020 über die Verkehrskontrolle im Zusammenhang mit der Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 und wurde am 9. April genehmigt. Der Generaldirektor Fujifilm Luftfahrt Novi Rianto sagte am Sonntag, dass die Passagierkapazität der Flugzeuge um 50% reduziert werde, um die physische Distanzierung zu unterstützen. Die Flugbesatzung werde auch eine regelmäßige Gesundheitskontrolle durchlaufen. Der maximale Inhalt der Flugzeugkabinen betrage 50%. In Bezug auf die Ticketpreise durch die Verminderung der Anzahl der Passagiere sagte Novi, dass durch die Möglichkeit einer Erhöhung der Ticketpreise die Verluste der Fluggesellschaft gedeckt werden können. Er fügte hinzu, dass es während des PSBB-Zeitraums keine Schließung der Flughäfen gebe. Alle indonesischen Flugrouten seien geöffnet. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama unterstützt Joe Biden, damit bekommt der demokratische Präsidentschaftskandidat die Unterstützung von der größten Spendeaktion und der beliebtesten Persönlichkeit aus der demokratischen Partei. Dies sagte Obama am Mittwoch, den 15. April, in einem 12-minütigen Video. Dabei sagte er auch, die Coronavirus-Pandemie habe die USA dazu gebracht, bessere Führer zu brauchen. Diese Unterstützung ist der erste politische Schritt von Obama gewesen, seitdem er das Weiße Haus vor 3 Jahren verlassen hat. Er erwähnte aber in seinem Video den Namen von Präsident Donald Trump nie. Obama bat die Demokraten nur, eine Brücke zu finden, um ihre ideologischen Unterschiede zu vereinen. Obama lobte Bernie Sanders einen ehemaligen herausragenden Kandidaten des demokratischen progressiven Flügels. Der Senator aus Vermont beendete seine Kampagne letzte Woche und drückte sofort seine Unterstützung für Biden Anfang dieser Woche aus. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.742,65 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.788,85 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.425 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Freilassung von Gefangenen während der COVID-19-Pandemie. Zum Thema. Inmitten der COVID-19-Pandemie ist das Gefängnis ein riskanter Ort. Viele Gefängnisse in verschiedenen Ländern, einschließlich Indonesien, gelten aufgrund von Überkapazitäten als unbewohnbar. Diese Überkapazität macht die Gefangene und die Mitarbeiter für COVID-19 anfällig. Darüber hinaus werden die Häftlinge häufig in schmutzige Umgebungen und unzureichende Gesundheitseinrichtungen gebracht. Die soziale Distanzierungsmaßnahme ist in einem Gefängnis mit Überkapazitäten unmöglich. Die Vereinten Nationen haben die Regierung aufgefordert, die Gefangenen mit geringem Risiko freizulassen. Gemäß den Warnungen der Vereinten Nationen haben viele Länder die Gefangenen freigelassen. In Indonesien hat die Regierung im Rahmen des Assimilations- und Integrationsprogramms für COVID-19 36.554 Erwachsene und kindliche Gefangene in ganz Indonesien freigelassen. Die Assimilation ist die Förderung erwachsener Insassen und Kinder, indem sie in der Gemeinschaft vermischt leben. Unter Integration versteht man die Freilassung von Gefangenen, die Voraussetzungen für die Bewährung, den Bedingten und den Urlaub vor der Freilassung erfüllt haben. Die Entscheidung wurde in der Gemeinde polemisch, nachdem in der Gemeinde Scherzinformationen verbreitet wurden. Die Nachrichten besagten, dass viele Ex-Sträflinge nach ihrer Freilassung in der Gemeinde zum Verbrechen zurückkehrten. Die Leute werden gebeten, keine falschen Informationen oder Hoax zu glauben. Auf der Grundlage von Daten des Ministeriums für Recht und Menschenrechte wurden bisher 12 Gefangene von rund 36.554 freigelassenen Personen wieder zu Straftaten verurteilt. Die Öffentlichkeit muss sich nicht zu viele Sorgen machen, wenn es eine Handvoll Rückfälliger gibt, die zum Verbrechen zurückkehren. Das Ministerium für Recht und Menschenrechte hat angeordnet, dass die Gefangenen, die nach ihrer Freilassung wieder Verbrechen begehen, schwere Sanktionen erhalten werden. Laut dem Kriminologen Leopold Sudaryono ist das Phänomen, dass die Menschen verurteilt wurden, ähnliche Verbrechen zu wiederholen, in einigen Ländern häufig anzutreffen. Er erklärte auch, dass basierend auf Daten für 2020 die Rückfallkriminalitätsrate 0,05% betrug. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Die Gemeinde muss die Freilassung von Gefangenen durch ein Assimilations- und Integrationsprogramm in Bezug auf COVID-19 unterstützen, indem sie diese wieder in die Gemeinde aufnimmt. Die Öffentlichkeit muss verstehen, dass die Freilassung von Gefangenen ein letzter Ausweg ist, um die Verbreitung von COVID-19 in Gefängnissen zu minimieren. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. April 1917. Wladimir Lenin kehrte aus dem finnischen Exil nach Russland zurück. Der 16. April 1917 war ein historisches Datum, das das Gesicht Europa und der Welt verändern würde. An diesem Tag kehrte Wladimir Lenin, Vorsitzender der bolschewistischen Partei, nach einem Jahrzehnt des Exils nach Russland zurück. Aus dem Exil heraus führte Lenin eine erfolgreiche Revolution zur Errichtung des ersten kommunistischen Staates der Welt und bildete eine neue Einheit namens Sowjetunion. Der 1870er geborene Wladimir Ilich Uljanow wurde in die Revolution hineingezogen, nachdem sein Bruder 1887 hingerichtet worden war, weil er an der Verschwörung zur Ermordung von Zar Alexander III. Beteiligt war. Wir kommen zu dem 16. April 1952, der Gründung der Spezialeinheitskommando der indonesischen Armee Kopassus. Kopassus wurde bei seiner Gründung am 16. April 1952 zum Territorialarmeekommando dem 3. Siliwangi ernannt, das von Oberst A.E. Kavilarang gegründet wurde. Die Idee, eine Einheit des Kommandos zu bilden, entstand aus seiner Erfahrung bei der Unterdrückung der Bewegung der Südmaluku-Republik RMS in Molukken. Zu dieser Zeit fiel SAE Kavilarang zusammen mit Oberstleutnant Slamatria, die Brigade General Posthumus, hatten Schwierigkeiten, mit RMS-Kommandos umzugehen. Er sehnte sich nach einer Kommandoeinheit der Spezialeinheiten, die sich schnell bewegen konnte. Hatte seinen Namen mehrmals geändert, beginnen mit dem Armeekommando Korps, dem Armeekommando Regiment, dem Armee-Spezialeinheitszentrum und dem Sandi-Juda-Truppenkommando, wurde diese Elitengruppe ab dem 26. Dezember 1986 offiziell als Spezialeinheitskommando Kopassus bezeichnet. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. April 2007 das Virginia Tech Massaker ab. Das Virginia Tech Massaker ist ein Massaker, das bei zwei getrennten Schüssen stattgefunden hat, die ein 23-jähriger Student Zhou Zhenhui am 16. April 2007 am Polytechnic Institut und der Virginia State University in Blacksburg, Virginia, den Vereinigten Staaten, durchgeführt hat. Die Zahl der Todesopfer nach Angaben von Regierungsbeamten und der Universität beträgt 32 Personen, einschließlich der Täter der Schießerei. Dieses Ereignis ist das blutigste zivile Schießereignis in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Eines der Opfer kam aus Indonesien, Patahi Mamora Halomwan Lumbantorwan aus Medan Nord-Sumatra, der an der Fakultät der Bauingenieurwesen studierte. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Ada yang mampu mengungkapkan. Sungguh berat beban kepedihan, hanya Tuhan jadi jawaban akan damai serta ketenangan. Saat bencana datang tak terduga, sekejap musnahkan segala yang ada. Bawalah hatimu saudaraku, untukku basuh dan melipur laramu, agar mereka lagi satu senyum. Bergulir tak henti, semua haruslah kau jalani, tersembunyi bahagia menanti. Masihlah banyak orang yang kau cinta, tempat berbagi kisah bersama. Bawalah hatimu saudaraku, untukku basuh dan melipur laramu, agar mereka lagi satu senyum.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Der Verlustwert Indonesien aufgrund des Klimawandels wird im Jahr 2050 132 Billionen Rupiah erreichen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, Indonesien ist ziemlich anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels. Sein geschätzter Wirtschaftsverlust wird im Jahr 2050 132 Billionen Rupiah betragen. Die sagte der Leiter der Finanzpolitischen Behörde aus dem indonesischen Finanzministerium, Febrio Nathan Kacaribu, in Jakarta am Dienstag. Febrio sagte dazu weiter, diese Anfälligkeit widerspiegele sich durch einen Anstieg des globalen Klimarisikoindexes CRI Indonesien in den letzten zwei
Jahrzehnten das zuvor an 69. Stelle jetzt auf den 15. Stelle stehe. Nach Schätzungen von USAID im Jahr 2016 werde der wirtschaftliche Verlustwert der im Jahr 2050 aufgrund von Umweltkatastrophen getragen werden muss 132 Billionen Rupiah oder das Äquivalent von 1,4% des Bruttoinlandsprodukt Indonesien zum Jahresstand 2016 erreichen. Febrio fügte hinzu, dass die indonesische Regierung sich der zunehmenden Risiken des Klimawandels bewusst sei. Dies werde verschiedene Aspekte des Lebens der Menschen beeinflussen. Daher bemühe sich die Regierung darum, den Klimawandel zu kontrollieren und aktive Beiträge zu Verhandlungen sowie zur Erzielung von Vereinbarungen auf globaler Ebene zu leisten. Indonesien ist eines der Länder, das das Kyoto-Protokoll im Jahr 2004 und das Pariser Abkommen im Jahr 2016 ratifiziert hat. Das Engagement Indonesien in den beiden Abkommen hat Bemühungen zur Milderung des Klimawandels auf nationaler Ebene wie dem Nationalen Aktionsplan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Jahr 2011 und dem Nationalen Festgelegten Beitrag oder Nationally Determined Contribution im Jahr 2016 geführt. Indonesien hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen aus dem bestehenden Niveau von Business as Usual, BAU, um 26% im Jahr 2020 und um 29% im Jahr 2030 durch eigenes Bemühen oder um 41% mit internationaler Hilfe zu senken. Neben den Bemühungen zur Emissionreduzierung hat sich Indonesien auch verpflichtet, eine stärkere Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel abzusichern. Der Leiter des Zentrums für die Finanzierung des Klimawandels und multilaterale Finanzpolitik aus dem indonesischen Finanzministerium, Adi Budiarso, sagte, dass die Regierung inmitten der COVID-19-Pandemie die Gedanken der Wissenschaftler über den Klimawandel berücksichtigen mussten. Im Zufolge habe ein Anstieg der Konzentration von Treibhausgasemissionen in Indonesien die Zunahme der globalen Temperatur hervorgerufen. Es werde sogar vorausgesagt, dass die Erwärmung 1,5 Grad Celsius überschreiten werde, wenn Indonesien nicht unternehme. Adi Budiarso berichtete, dass im Jahr 2019 in Indonesien mehr als 3.000 hydrometeorologische Katastrophen in Bezug auf das Klima sich ereignet haben. Hingegen gab es nur 37, das ist nur 1% der Katastrophen, die mit dem Klima nichts zu tun hatten. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Tidur abadimu, berdiri aku limbung, jiwa pun merapu, berjalan dalam diam, bicara makin keluh, tubuhku nyaris terbujur membiru, lalu dia datang, membuatku tertawa, lelah jiwa. Kau rela
tapi ku dikejar dosa. Kau ingin aku sendiri selamanya. Ternyata tak mudah kembali bercinta. Di sana kau relang tapi ku dikejar dosa.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien stellen wir Ihnen die portugiesische Burg in Jepara in Zentraljava vor. So bleiben Sie bei uns in Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, die portugiesische Burg ist eine von den historischen Haupttouristenattraktionen in Jepara. Sie befindet sich in Banyumanisdorf, Distrikt Donorojo, Jepara, Zentraljava. In geografischer Hinsicht sieht diese Burg sehr strategisch und zum militärischen Vorteil aus. Zumal dort in der Vergangenheit Kanonen mit einer Auswurfkraft von 2-3 Kilometer standen. Diese Burg wurde im Jahr 1923 auf einem Hügel an der Küste gebaut. Genau davor liegt die Mandalika-Insel und damit stand die Meerenge unter der Kontrolle der Burg. Dies betraf die Schifffahrt von Jepara aus nach Ostindonesien und umgekehrt. Liebe Zuhörer, diese Burg ist zurzeit nur eine zerstörte, viereckige Mauer auf dem Hügel. Innerhalb der Burg ist nur ein leeres Feld mit mehreren Bäumen, unter die normalerweise Besucher in den Schatten gehen, vorhanden. Darüber hinaus gibt es einige Kanonen-Nachbildungen, die im Norden und Osten dieser Burg stehen. Von dort aus können Besucher die Ansicht der schönen und exotischen Mandalika-Insel betrachten. Liebe Zuhörer, zu dieser Burg zu gelangen, sollten Sie mit Ihrem eigenen Verkehrsmittel fahren. Denn man kann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Die Eintrittskarte ist recht günstig, nur 5.000 Rupiah. Sie können außer dem Panorama dieses Strandes in der portugiesischen Burg auch die Meereswellen genießen. in der Umgebung stehen viele Imbissstände mit verschiedenen Menüs und zu günstigem Preis zur Verfügung. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit der portugiesischen Burg in Jepara, Central Java. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Memastikan segalanya.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
In unserem heutigen Programm Dies und Das stellen wir Ihnen das Thema Die Forschung vom Landwirtschaftsinstitut Bogor IPB und der Universität Indonesien UI behauptet, das Trinken der Orangensaft mit deren Schale das Covid-19-Virus bekämpfen könnte. Nachrichten kommen aus dem Bogor Landwirtschaftsinstitut IPB und der Universität Indonesien. Durch eine Forschung, die durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass das Trinken von Orangensaft mit deren Schalen die Bekämpfung des Coronavirus unterstützen könnte. Zitiert von der offiziellen Webseite vom IPB, führten die Wissenschaftler aus der Fakultät für Medizin der Universität Indonesien UI, Fakultät für Pharmazie UI, dem Biopharmakatropika-Zentrum oder TROP BRC, der Öffentlichen Forschungs- und Dienstleistungsinstitution oder LPPM IPB und der Computerwissenschaftsabteilung eine Forschung über Bioinformatik zur Erfindung der Verbindung durch die gegen das Coronavirus Covid-19 wirksames Potenzial hat. Die Professorin vom IPB, Leiterin des Biopharmakatropika-Zentrum oder TROP BRC, Professorin Irma Nida Batubara erklärte, dass die Verbindung auf die Orangenschale eine Flavonoid ist. Einer von der ist das Hesperidin. Es wird angenommen, dass dieses Hesperidin den Schutz gegen Mikroben und Virus anbietet. Sie erklärte dazu weiter, man müsse mehrere Verbindungen aus der Orangenschale im Wasser lösen, sodass sie von uns konsumiert werden kann. Und auch vergessen Sie nicht, die Orange zuerst sauber zu machen. Irma Nida fügte hinzu, alle Orangenarten beinhalten Hesperidin, so nicht nur Orangen, aber wir können Zitrone, Limone und andere Arten der Orange benutzen. Diese Forschung wurde vom Team der Fakultät für Medizin der Universität Indonesien oder UI, Fakultät für Pharmazie UI, der Öffentlichen Forschungs- und Dienstleistungsinstitution UI und der Computerwissenschaftsabteilung sowie der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaft IPB erarbeitet. Das war Dies und Das. Wir werden uns zu anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.